Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Ina Rottscheid herzlich willkommen. Es war ein Paukenschlag für die evangelische Kirche in Deutschland, als im Januar die erste umfassende Studie zu Missbrauch und sexualisierter Gewalt veröffentlicht wurde. Was seitdem passiert ist, das ist unser Thema heute hier in unserem Magazin aus Religion und Gesellschaft. Sexueller Missbrauch und Vertuschung, das waren jahrelang Themen, die vor allem mit der katholischen Kirche in Verbindung gebracht wurden. Das Canisius-Kolleg, die MAG-Studie, Ettal oder die Regensburger Domspatzen, alle diese Fälle, die machten offenbar, dass in der katholischen Kirche in den vergangenen Jahrzehnten Missbrauch begangen und mit dem Wissen von Verantwortlichen gedeckt wurde. In der evangelischen Kirche, so schien es immer und dieses Image hat man auch sorgfältig gepflegt, gibt es so etwas alles nicht, zumindest nicht in dem Ausmaß und auch nicht strukturell bedingt. Noch 2018 hat der frühere EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber in einem Interview gesagt, die evangelische Kirche sei einfach weniger anfällig für Missbrauch. Wie falsch er lag, das hat im Januar die veröffentlichte Forum-Studie gezeigt. Ein unabhängiges Forscherteam hat aufgedeckt, dass es Missbrauch und sexualisierte Gewalt auch in der evangelischen Kirche gab und gibt. Mindestens 2200 Betroffene und über 1200 mutmaßliche Täter wurden seit 1945 ausgemacht und die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Was hat sich seitdem getan und welche Auswirkungen hatten die Studienergebnisse? Darüber habe ich mit Bischöfin Kirsten Fehrs gesprochen. Sie ist derzeit die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Guten Tag, Frau Fehrs.
Guten Tag, Frau Rottscheid, ich grüße Sie.
Sie haben damals bei der Veröffentlichung der Studie gesagt, die Kirche habe sich als Institution an vielen Menschen schuldig gemacht und nehme in Demut diese Studie an. Wie blicken Sie jetzt heute mit einem Abstand und vor allen Dingen auch der Möglichkeit, diese Studie komplett gelesen zu haben, auf die Studie und auf die Ergebnisse?
Die 860 Seiten dieser Studie geben ja schon ein sehr bedrückendes Spiegelbild einer Entwicklung seit 1945, die wir wohlgemerkt nicht erst in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren weiter aufgearbeitet haben, sondern da sind wir ja schon seit 2010 und 11 dran, insbesondere ja hier, was mich betrifft, in der Nordkirche. Und es ist in dieser Studie wirklich sehr dezidiert und vor allem von Betroffenen dezidiert dargelegt, wie es dazu kommen kann, dass sexualisierte Gewalt stattfindet und wie sowas in einer Gemeinde nicht erkannt wurde und Täter ein Tätersystem stabil aufbauen konnten. Und da ist die Studie wirklich ausgesprochen wertvoll. Es gibt dann durchaus in den Erkenntnissen, nämlich, dass es eben keine Einzelfälle sind, das war ehrlich gestanden schon seit 2010 oder 11 klar, dass es im gesamten Heimkinderkontext nochmal besonders um die 50er und 60er Jahre ging. In der Frage, dass wir einen hohen Harmoniebedarf haben und deshalb Dinge nicht und Konflikte und Unrecht nicht angesprochen wurde und so weiter und so weiter. Das hat nochmal deutlich gezeigt, die Maßnahmen, die seitdem, seit 2010 schon ergriffen sind, in Prävention, in Intervention, die sind tatsächlich in dieser Studie, tauchen die noch nicht in ihrer Wirkung so auf, wie ich das gewünscht hätte.
Es gab auch aus den Reihen der EKD Kritik an dieser Studie. Der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, der bemängelte gerade erst in einem Interview zum Beispiel, dass die Fragebögen, die von den Forschenden verschickt wurden, auf die Nomenklatur der römisch-katholischen Kirche ausgelegt waren. Teilen Sie die Kritik?
Ja, das war in einem ersten Teilabschnitt des sogenannten Teilprojektes E der Fall, dass die Fragebögen, die über 100 Seiten die Landeskirchen erreicht haben, in Teilen nicht gut zu beantworten waren, zumal es ein Multiple-Choice-Verfahren war und man eben zum Beispiel auf Pfarrdiakone oder so etwas keine Antwort geben konnte, weil die haben wir nicht. Das heißt, es gab katholische Nomenklaturen, die haben wir dann in einem sehr ausführlichen Gespräch mit dem Forum lösen können und haben in einem zweiten Teilschritt miteinander vereinbart, dass die Disziplinarakten der Pastorinnen und Pastoren, sämtlich von 1945 folgend und der Kirchenbeamten übrigens auch, dass die geliefert werden und daraufhin geguckt werden, ob sie auf den Tatbestand sexualisierte Gewalt hinweisen. Diese Akten, und das ist wiederum tatsächlich auch öffentlich sehr mangelhaft vermittelt worden, diese Akten, diese Disziplinarakten, für die man in den meisten Landeskirchen alle Personalakten auch hat durchsehen müssen, diese sind vollständig geliefert worden. Mit von einer Landeskirche zugegeben zwei, drei Wochen später. Aber dieser zweite Teilschritt ist von den Landeskirchen ordnungsgemäß erfolgt.
Da muss ich nochmal einhaken, weil das natürlich tatsächlich ein zentraler Kritikpunkt des Forscherteams gewesen ist im Januar, die damals gesagt hatten, es seien kaum Personalakten, sondern nur Disziplinarakten zur Verfügung gestellt worden. Da muss man vielleicht auch nochmal den Hörerinnen und Hörern erklären, in Disziplinarakten, da werden Vorfälle vermerkt, bei denen es dann kirchenintern zu einem Disziplinarverfahren kommt. Und alles unterhalb dieser Schwelle, also zum Beispiel Hinweise auf unangemessenes Verhalten, Beschwerden oder Korrespondenzen oder sowas alles, das steht in Personalakten. Das wäre natürlich eine deutlich umfassendere Information gewesen. Und da haben die Forschenden gesagt, die haben wir gar nicht bekommen, obwohl das so vereinbart war. Stimmt das nicht?
Das ist so nicht ganz richtig. Denn um an die Disziplinarakten überhaupt ranzukommen, musste man jedenfalls in vielen Landeskirchen überhaupt erst die Personalakten zur Hand nehmen. Wir haben das ja auch moniert, gleich bei einem darauffolgenden Studientag, der nach der Veröffentlichung der Studie stattgefunden hat, und haben das auch direkt an Professor Dressing adressiert und haben gefragt, wir haben doch die Personalakten durchgesehen, haben aber von ihnen nicht den Auftrag gehabt, dieses zu melden. Wir haben ordnungsgemäß die Disziplinarakten gemeldet. Man kann an dieser Stelle vielleicht von Verständigungsproblemen sprechen, das möchte ich jetzt hier nicht überstrapazieren. Aber was ja für uns fatalerweise vermittelt wurde, dass wir quasi nicht hätten uns in die Karten gucken lassen. Und das wiederum, das stimmt nicht. Was auch gesagt werden muss, und da hat ja die Forumstudie nochmal darauf hingewiesen, dass wir aufgrund einer sehr unterschiedlichen Aktenführung in den Landeskirchen die mitarbeitenden Personalakten nicht so liefern konnten, wie sich das Forum-Konsortium vorgestellt hatte. Und da, um die nächsten Personalakten systematisch auch von Mitarbeitenden aufzunehmen, das wird ja jetzt in einem Maßnahmenplan, den wir in den letzten Monaten an fieberhaft bearbeiten, wird in einem Maßnahmenplan nochmal aufgerufen. Und da weiterzuarbeiten, das ist nochmal ein konstruktiver Weg nach vorn.
Das heißt aber, Sie fühlen sich auch in gewisser Weise zu Unrecht kritisiert von dem Forscherteam, das, was im Januar vorgetragen wurde. Die Landeskirchen hätten nicht kooperiert, bis auf einen Fall.
Ja, das finde ich, ist in der Darstellung so nicht zutreffend. Wir haben uns da sehr bemüht, die Aktenlage wirklich korrekt darzustellen. Da hat es tatsächlich 1, 2, 3 Anläufe gebraucht, weil es eben schwer zu vermitteln war, was die Forschergruppe genau meint. Aber letztendlich hat sich auch im Verbund mit Forum, haben sich die Landeskirchen schon stark bemüht, wirklich die entscheidenden Akten, die gewünscht waren, auch zu liefern.
Aber sind die Personalakten dann an das Forscherteam gegangen, so wie es vereinbar war?
Also alles das, was wir liefern sollten, das ist von uns eingebracht worden. Und wir haben eben bei den meisten die Situation, dass die Disziplinarakten nur erkennbar sind, indem man die Personalakten in die Hand nimmt. Und nun muss man ja deutlich machen, dass wir seit 1945, so sind ja die Akten dann erforscht worden, steht ja nicht von vornherein drin sexualisierte Gewalt, sondern das musste ja sozusagen gelesen werden, wenn zum Beispiel da stand Ehebruch oder Alkoholabusus oder solche Signale, von denen man dann ausgehen konnte, dass man da weiter forschen muss. Das haben allein in der Nordkirche schon 8 Personen getan. Das heißt, die haben wirklich in den Archiven von ehemals sechs oder sieben Landeskirchen, denn wir sind ja fusionierte Kirche, hat man dann quasi auseinandergenommen und genauestens geprüft, wo lässt sich anhand auch weniger Anmerkungen schon erkennen, hier könnte es sich um das Thema sexualisierte Gewalt handeln. Also ich finde, es ist schon ziemlich gründlich von den Landeskirchen da gearbeitet worden, auch wissend, dass es eben uns darauf ankommt, genauere Einordnungen zu bekommen. Wir geben doch nicht 3,1 Millionen Euro aus, um davon nichts zu erfahren. Also diese Zuschreibung halte ich für doch ausgesprochen, ja, sagen wir mal, das hätten wir uns angemessener gewünscht. Entscheidend aber ist und bleibt, dass das ein Teilprojekt von vielen ist in der Studie. Und wegen dieser ganzen Passage um die Aktenfrage herum ist ja das der eigentlich große Wert, dass hier wirklich sich betroffene Menschen in wirklich ausführlicher und auch kluger Weise beschrieben haben und auch reflektiert haben, was ihnen zugefügt wurde an Unrecht. Das ist dadurch stark in den Schatten geraten und mir und auch dem Beteiligungsforum, das ist ja bei uns die Gruppierung, die daran arbeitet, wie wir das auswerten, was uns gerade aus der betroffenen Perspektive nochmal echt ins Stammbuch geschrieben wurde.
Das haben Sie damals auch schon gesagt bei der Vorstellung der Studie. Die Studie sei ein Auftrag, das Problem aufzuarbeiten. Ja. Was ist denn konkret seitdem passiert?
Wir haben jetzt mit dem Beteiligungsforum in mehreren Klausuren die 46 Empfehlungen, die die Forumstudie gegeben hat, in einen Maßnahmenplan eingeordnet und natürlich in einer Form systematisiert, dass wir nach der Entscheidung, die die Synode im November treffen wird, dass wir dann auch in diesen Maßnahmenplan relativ schnell in die Umsetzung einsteigen können. Also ein Beispiel ist die Vereinheitlichung von Anerkennungsverfahren und Anerkennungsleistungen. Das war ja einer der Punkte, die ganz weit oben anstanden. Dazu haben wir eine Richtlinie erarbeitet, die jetzt gerade sich in den letzten Tagen so einen Entscheidungsschritt nach vorne getan hat. Also das werden wir auf der Synode berichten. Dann wurde gefordert, dass sich die Betroffenen besser vernetzen können, denn es ist eben nicht das Thema Einzelfall. Dieses Betroffenen-Netzwerk ist digital jetzt in Arbeit bzw. wird zeitnah geschaltet. Also da ist schon ganz viel passiert. Disziplinarrecht wurde angefragt, also wie betroffene Menschen in solchen Disziplinarverfahren im besten Sinne beteiligt und auch eingebunden bleiben und begleitet werden.
Eine Sache ist ja das, was man beschließt. Die andere ist das, was man in der Realität umsetzt oder umsetzen kann. Und eine Besonderheit haben die Forschenden im Zusammenhang mit der für die evangelische Kirche so zentralen Rechtfertigungslehre ausgemacht. Viele Betroffene haben berichtet, dass sie sich offenbar in den vergangenen Jahrzehnten oft unter Druck oder in der Pflicht gesehen haben, den Tätern schnell zu vergeben, damit der Frieden wiederhergestellt werden kann. Und wenn sie sich nicht drauf eingelassen haben, dann waren sie die schwarzen Schafe in der Gemeinde. Ja. Welche Schlüsse ziehen Sie denn eigentlich daraus? Das ist ja, da geht's ja wirklich jetzt auch ums theologische Eingemachte.
Also ich finde das total berechtigt, dass hier Theologie und auch Spiritualität angefragt sind. Und dass es so etwas wie geistlichen Missbrauch damit auch gibt, ist erschütternd und es ist wichtig, dass das angeschaut wird. Da stimme ich total zu. Also das Verständnis von Schuld, Vergebung, von Macht und Ohnmacht, von Scham und Gewalt oder Vertrauen und Freiheit, also alles das, was so Marker auch evangelischer Theologie sind, in den Blick zu nehmen. Man hat ja gar von einer toxischen Wirkung der Rechtfertigungstradition gesprochen, weil eben der Täter vor allem in den Blick gerät und nicht das Opfer. Die Frage ist, ob es wirklich die Tradition ist oder der missverstandene Umgang damit. Dass wir natürlich nicht auch im Rechtfertigungsgedanken davon ausgehen, dass Schuld bagatellisiert wird. Oder dass ich nicht in Beziehung zu Gott nach wie vor in Verantwortung bin, Gutes zu tun und Bösen zu widerstehen. Und heißt für mich, dass die Rechtfertigungslehre aus meiner Sicht niemandem das Recht gibt, Vergebung einzufordern und auch niemanden berechtigt dazu, die Sehnsucht gerade der betroffenen Menschen auf Gerechtigkeit auszublenden. Im Gegenteil. Und diese theologische Figur genauer anzuschauen, sind wir herausgefordert. Denn ja, ich habe das öfter von Betroffenen auch gehört, dass in dem Wunsch, dass man ganz schnell wieder zur Harmonie übergeht, es an die Betroffenen adressiert wird, dass sie quasi das Unrecht ungeschehen machen. Und das ist eine Forderung, die überhaupt nicht für mich mit meinem theologischen Grundverständnis übereinstimmt.
Nun ist sowas gar nicht mal so einfach vermutlich umzusetzen. Der Co-Autor der Studie, Thomas Groß-Bölting, der hat hier damals bei uns im DLF gesagt, eben auch mit Blick auf diese spezifischen Risikofaktoren in der evangelischen Kirche, muss ein Kulturwandel stattfinden. Er sprach eben von theologischen Mustern und diesen toxischen Traditionen, die Sie gerade auch schon angesprochen haben. Wie kann man denn sowas ändern?
Kulturwandel ist ganz gewiss nicht etwas, was von jetzt auf gleich geht. Was wir jetzt seit über 10 Jahren versuchen, ist ja, dass wir versuchen zu sensibilisieren durch alle Möglichkeiten, Präventionsmaßnahmen, durch alle möglichen Formen von traumasensibler Seelsorge, die deutlich macht, wie wenig man verstanden hat von einer Verletzung eines Menschen, wenn man von ihm oder ihr fordert, dass sie dem Täter oder dann auch der Institution vergibt, die ihr was angetan hat. Also Gott kann doch nicht hinter dem Rücken der Opfer vergeben. Und dass man eine Auseinandersetzung mit der Schuld, den Betroffenen auch schuldig ist, dass Schuld und Reue verbunden sind und Buße verbunden sind damit überhaupt so etwas wie ein Versöhnungshandeln, wenn man davon überhaupt sprechen darf, ein Versöhnungshandeln zu beginnen. Das sind die, wie ich finde, nochmal ganz neuen Herausforderungen. Darüber zu reden, intensiviert sich. Das geht von Ausbildung angefangen bis hin zu Gesprächen in Gemeinden immer wieder neu darum, dieses Thema Vergebung und Versöhnung noch einmal in einem ganz anderen Licht zu beschreiben.
Nun haben all diese Erkenntnisse, egal ob bei der evangelischen oder auch bei der katholischen Kirche, eine Entwicklung zusätzlich beschleunigt, die wir schon seit Jahren beobachten, dass nämlich die Menschen reihenweise aus den beiden Kirchen austreten. Und zwar aus beiden, ne? Also 400.000 waren es im vergangenen Jahr bei der katholischen Kirche, 380.000 bei der evangelischen Kirche. Das tut sich ja nicht viel. Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass die Menschen den Kirchen den Rücken zuwenden?
Na, es hat sicherlich 2019, 2020 einen Peak gegeben, auch aufgrund dieses Themas. Das muss man wohl schon konstatieren. Die neueren Studien allerdings sagen, dass der Impuls der Kirche den Rücken zu kehren mehrere Komponenten hat. Die eine Komponente beschreibt, dass es schon länger keine intensive Bindung an kirchliches Leben oder an Kirche überhaupt gibt oder gegeben hat. Und dass der Schritt auszutreten manchmal auch durch kleinere Impulse und Nachrichten oder anderes dann stattfindet. Das andere ist, dass immer weniger Menschen klar ist, dass sie mit dem Mitgliedsbeitrag der Kirchensteuer, dass sie damit eine Institution tragen, die auf dem Solidaritätsprinzip aufbaut. Also die Aussage, dass wir als Institution die Aufgabe haben, uns für das Recht der Schwächeren einzusetzen. Und da ist das ein Verständnis insgesamt zu Institutionen innerhalb unserer Gesellschaft ein gebrochenes. Also Solidaritätsbeitrag ist nicht mehr so ohne weiteres plausibilisierbar. Das ist einfach schlecht so.
Das heißt aber, die Leute haben es nicht verstanden oder haben sie es vielleicht auch nicht gut genug vermittelt?
Ja, selbstverständlich ist auch da eine Bringschuld bei uns, dass vielen eben nicht klar ist, dass wir da mit Kitas, Geflüchtetenarbeit, Diakonie, Pflegeheime, also all dies von diesen Kirchensteuern bezahlt wird, und zwar in allergrößtem Maße von Kirchensteuer bezahlt wird. Das ist wirklich für viele nicht mehr transparent, und da haben wir selbstverständlich eine Aufgabe, das immer wieder und immer wieder ausführlich zu beschreiben.
Das machen Sie ja nun auch. Es scheint offenbar trotzdem nicht bei den Menschen anzukommen. Und gleichzeitig scheint es ja trotzdem auch ein spirituelles Interesse zu geben. Also irgendwie Esoterik, Yoga, Achtsamkeit, das alles gibt es und findet seine Interessenten. Warum kann denn da die Kirche mit ihrem Angebot nicht landen?
Naja, zunächst erstmal hat interessanterweise die letzte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung gezeigt, dass Religiosität eigentlich gerade abnimmt. Also es ist gerade nicht so, dass es sich quasi in anderen Kanälen wiederfindet, dass es die Phänomene gibt, das stimmt. Aber insgesamt ist Religiosität ein absolut abnehmender Faktor innerhalb unserer Gesellschaft. Es ist eine immer zunehmend säkularer werdende Gesellschaft. Und man muss natürlich schon sagen, einfach um es einmal in eine Einordnung zu bringen, dass mit über 18 Millionen Mitgliedern die evangelische Kirche noch eine relativ große Gemeinschaft bildet in einer Demokratie, die auch Demokratiestärkung braucht. Also man muss, glaube ich, da auch in den Relationen, ohne irgendwas schönreden zu wollen, aber in diesen Relationen muss man halt auch nochmal bedenken, dass evangelische Kirche eine stabilisierende Kraft ist.
Wenn konstatiert wird, dass Religiosität in unserer Gesellschaft abnimmt, dann ist das ja was, wo Sie nicht sagen können, dann ist das halt so. Wie können Sie denn, oder haben Sie eine Idee, wie kann man praktisch hinbekommen, dass die Leute nicht nur bleiben, sondern möglicherweise auch wieder zurückkommen?
Also erstmal bin ich überhaupt zutiefst dankbar für alle, die bleiben. Ehrlich, weil es uns enorm hilft, die Arbeit, die wir bisher tun, so weit als möglich, gerade auch in den sozialen Zusammenhängen zu halten. Dann setzen wir natürlich schon entscheidend auf Jugendkinder, denn dort dieses Bedürfnis nach einer Gemeinschaft, auch jetzt mal ganz dezidiert nicht digitalen Gemeinschaft, relativ hoch. Und das, was Kirche da anbieten kann an sozialer Bildung, wenn man so will, und Herzensbildung, das ist schon etwas, was sich sowohl viele Elternhäuser, auch säkulare Elternhäuser wünschen, als auch wir merken in den Jugendverbänden, wie das eigentlich viel Resonanz erfährt. Und auch das darf man nicht kleinreden, die Taufinitiativen, die im Moment stattfinden, haben ihren Erfolg schon allein darin, dass wir merken, wie viele ansprechbar sind darauf, ihre Kinder taufen zu lassen, aber inzwischen, gerade in den Großstädten, oft gar nicht mehr genau wissen, wo genau ihre Gemeinde ist, beziehungsweise wozu sie sich zugehörig fühlen, wenn man einen intensiveren Kontakt zur eigenen Gemeinde so gar nicht pflegt.
Im November findet in Würzburg die nächste EKD-Synode statt. Sie sind derzeit die kommissarische Leiterin des EKD-Rates, stellen sich aber zur Wahl. Was wäre denn im Falle einer Wahl Ihr zentrales Thema in der nächsten Amtszeit?
Natürlich haben wir gemeinsam mit dieser Forumstudie als Diakonie und Kirche ein absolutes Top-Thema auf der Agenda. Das ist überhaupt keine Frage, weil es hier um ganz viel Vertrauen geht, das man verspielen oder auch vielleicht wieder neu aufbauen kann. Das Wichtige dabei ist, dass Diakonie und verfasste Kirche eben eine Einheit bilden und stark die Werte machen in dieser Gesellschaft, für die wir einstehen, nämlich dass wir für die Menschen da sind mit Seelsorge, mit einem offenen Ohr für die Nöte und gleichzeitig mit unserer Kraft die Demokratie auch zu stärken, also Gemeinschaften zu stärken, indem wir Verständigungsorte schaffen. Das ist etwas, was für mich in den nächsten Jahren ganz wichtig sein wird, nämlich dass wir in diesen polarisierenden Zeiten immer wieder Orte schaffen, wo wir zusammenkommen und wo wir eine Form des Gesprächs aufnehmen, die viele sieht und gleichzeitig eine demokratische Kultur nach vorne bringen.
Was hat sich seit der Veröffentlichung der Forumstudie getan? Darüber habe ich mit der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland gesprochen, Bischöfin Kirsten Fehrs. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Und das war die Sendung Tag für Tag. Die Redaktion hatte Luise Meyer. Und hier geht es jetzt weiter mit der Sendung Marktplatz. Das Thema ist da traditionelles Backen als Alternative zu Industriegebäck. Da können Sie sich auch dran beteiligen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis bald.